Ich freue mich auch, dass ich heute Morgen mit euch hier das Wort Gottes teilen darf. Ich freue mich auch sehr über die arabischen Gäste hier und wir sind dankbar, dass wir gerade auch in unserer Al-Masira-Gruppe immer wieder erfahren dürfen, wie Gott durch sein Wort redet. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig, dass wir das auch wahrnehmen, wie Gott zu uns reden möchte. Und das ist heute so ein bisschen das Thema. Ich habe einen Text aus Johannes 7, 40 bis 53 und habe dazu auch eine Präsentation. Und wenn der Joni das auf die Leinwand beamt, dann können wir anfangen. Genau. Das Thema Gottesoffenbarung oder menschliche Wahrnehmung. Das ist kein Thema, das ich jetzt mir so ausgesucht habe, sondern das kommt aus dem Text heraus, wir werden das sehen. Aber ich möchte eine Einleitung dazu machen, im Blick auf die Wahrnehmungen. 100 Menschen, 100 Wahrnehmungen, kann man sagen eigentlich. So sagt auch ein Blogartikel das, über das Thema Wahrnehmung. Und dann die Definition dazu. Die Wahrnehmungen sind die Fähigkeit, Reize aus der Umwelt über unsere Sinne aktiv aufzunehmen, zu verarbeiten und ihnen Sinn zu geben. Erstmal eine Feststellung, menschliche Wahrnehmung ist immer selektiv. Das ist einerseits eine Stärke. Erst durch das selektive Wahrnehmen können wir das Wichtige auch vom Unwichtigen unterscheiden. Und interessant ist, dass jede Sekunde ein Viertel unseres Gehirns, so haben die Hirnforscher das erforscht, damit beschäftigt ist, zu sehen und das Gesehene zu filtern. Also da läuft ganz schön was ab in unserem Computer da oben. Aber andererseits haben wir auch ein massives Problem mit unserer Wahrnehmung. Wer selektiv wahrnimmt, sieht oft nur Ausschnitte und zieht daraus dann aber endgültige und vorschnelle Schlüsse. Eine Grafik, die hilft uns, das ein bisschen zu sehen, hier, die schildert das sehr treffend. Der eine sieht hier 4 Balken, der andere 3. Und beide haben recht, aus ihrer Sicht. Das ist eine Sache der Perspektive. Und im Prinzip müsste jeder die Seite des anderen wechseln, um das zu sehen. Um zu sehen, dass es tatsächlich eine andere Perspektive gibt. Das ist natürlich ein Trick da mit der Zeichnung, klar. Was unser Vorteil ist bei der Grafik, wir haben den Abstand und wir sehen beides und wir können es neutral betrachten. Das ist unser Vorteil jetzt hier. Ne? Die haben den Vorteil nicht. Und das bringt uns ein Stück weit der Wahrnehmung Gottes näher. Wenn er sich offenbart, wenn wir seine Worte lesen, dann ist das die eigentliche Realität. Dann entspricht das der Wahrheit, weil er den Gesamtüberblick hat über das, was geschieht, sowohl in unseren Gedanken als auch in unserem Tun, als auch in den Motiven, die uns zu unserem Tun verleiten oder leiten. Aber wie wir in unserer Begrenztheit Dinge wahrnehmen, das hängt davon ab, wie unser Gehirn diese Information verarbeitet und auch interpretiert. Unser Gehirn ignoriert nämlich automatisch Informationen, die es nicht für nötig hält. Was nicht passt, wird passend gemacht. So funktioniert unser Gehirn. Und so ergibt dieselbe Situation, die wir erleben, eben auch völlig unterschiedliche Sichtweisen. Und hier so ein Spruch, der eine sieht nur Bäume, Probleme dicht an dicht, der andere die Zwischenräume und das Licht. Das sind so die psychischen Verfassungen und auch Sichtweisen, die wir daraus entwickeln. Und je nach Stimmungslage ist es bei uns auch sehr unterschiedlich. Aber die Auswirkungen, die sind eigentlich enorm von diesem selektiven Wahrnehmen. Jeder Konflikt, den wir haben, hat zumindest einen Teil seiner Ursachen in dieser subjektiven Wahrnehmung. Weil ich meine Seite sehe ich ganz klar und sehe, ich habe Recht eigentlich da drin, und der andere sieht seine Seite ganz klar und er meint, er hat Recht da drin. Und das sind die Konflikte. In meiner Interpretation des unmittelbaren Geschehens um mich herum, in der Beurteilung Andersdenkender und in der Beurteilung kultureller und ethnischer Verschiedenheit und so weiter, da laufen diese Dinge so ab, und das macht die großen Probleme zwischen uns. Das Problem ist, dass wir eine andere Wahrnehmung automatisch bekämpfen und nur mit größter Anstrengung andere Wahrnehmungen akzeptieren. Das braucht wirklich Gespräch, das braucht Überzeugung, das braucht sich vertiefen, sich hineinversetzen in den anderen, damit man die gleiche Ebene findet. Das gravierendste Problem liegt meines Erachtens nach in der subjektiven Wahrnehmung Gottes. Mein Gottesbild hat auf alle meine Lebensbereiche eine enorme Auswirkung. Und deshalb hat Gott sich von Anfang an, gleich nach dem Sündenfall und der sichtbaren Trennung von Mensch und Gott, dem Menschen quer durch die Geschichte hindurch geoffenbart. Es war ihm wichtig, dass er erkannt wird, dass er richtig erkannt wird durch seine Propheten, durch sein Wort und als Höhepunkt durch seine eigene Menschwerdung. Dadurch hat Gott auch eine Möglichkeit geschaffen, ihn zu erkennen und dadurch auch den Zugang zu einer objektiven Wahrnehmung zu bekommen, was mich selbst, was meinen Nächsten, meine Welt anbetrifft und was Gott selbst betrifft. Und das ist der Sinn der Prophetien und des Wortes Gottes und des Kommens Jesus auf diese Welt. Und darauf legt auch Johannes den Fokus in dem Text, den wir heute miteinander lesen: Wie wurde Jesus wahrgenommen? In dem Film, in der neuen Filmreihe The Chosen, wird dieses Problem meines Erachtens nach sehr gut dargestellt. Was für ein langer Weg war es, bis einige erkannten, wer Jesus wirklich war? Die Faszination war groß, wo sie Wunder erlebt haben, sowohl die Jünger als auch die Menschen um ihn herum. Da waren sie total fasziniert, aber ebenso schnell war das wieder verschwunden, wo unlösbare Probleme auftauchten bei den Einzelnen, wo sie nicht verstanden haben, wo sie gemeint haben, das passt überhaupt nicht in das rein, wie ich das sehe. Johannes 1, Vers 11 war letztendlich der Tenor bei einem Großteil des Volkes. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Vielleicht ging es euch auch schon so, dass ihr gedacht habt, also unmöglich, diese Juden damals, das war doch unglaublich, dass die ihn nicht angenommen haben. Ich hätte den angenommen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, beziehungsweise bin mir ziemlich sicher, dass ich genauso reagiert hätte wie die Juden damals. Und Johannes der Täufer schildert dieses menschliche Dilemma sehr eindrücklich. Johannes 3, 31 bis 32. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Das ist erstmal ein Statement, das für jeden Menschen gilt. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt seine Botschaft an. Auch ein Statement, ne? Das ist so. Da kommt was total Unbekanntes, was du nicht nachvollziehen kannst, was du in deiner Erfahrung nicht festmachen kannst. Es kommt so an dich heran und fordert dich heraus, anders zu denken, aber das braucht eine Wahnsinnsüberzeugung, bis du mal anfängst, dich in diese Richtung zu bewegen. Jesus wirkt Zeichen und Wunder, aber dann muss er feststellen, Johannes 6, 26, was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Das, was kurz nach der Speisung, als er das gesagt hat, das war kurz nach der Speisung der 5000, zu den Menschen, die die Speisung der 5000 erlebt haben. Die haben alle das gesehen, die haben alle davon gegessen, die sind satt geworden, die waren begeistert. Und dann ein paar Momente später muss Jesus ihnen das sagen. Ihr wollt es nicht verstehen, was durch die Wunder gesagt werden soll. Und dann setzen sie sogar noch eins drauf, als Jesus ihnen auf die Frage antwortet, Vers 28 im Kapitel 6, was sollen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen, war ihre Frage. Und dann sagt Jesus, glaubt an den, der ihn er gesandt hat. Und ihre Antwort dann in Kapitel 6, Vers 30, wenn wir dir glauben sollen, dann lasst uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Die haben gerade ein Wunder gesehen und dann kommt es schon wieder. Und das zeigt uns auch, alle Wunder haben ein Verfallsdatum. Das hat eine Haltbarkeit, manchmal kürzer, manchmal ein bisschen länger, aber irgendwann ist es weg, hat es keinen Wert mehr. Wir sind überrascht, berührt, dankbar. Gott hat sich sichtbar und spürbar vielleicht eingegriffen bei uns. Wir sind voller Zuversicht und Hoffnung. Jesus ist genial, ich bin begeistert, er gibt mir Kraft zum Zeugnis. Aber dann kommt das nächste Problem, das mich bedrängt, wo ich keine Lösung sehe und Gott antwortet einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich brauche eine Lösung. Ich brauche sie jetzt, aber es geschieht nichts. Und ich frage Gott, was soll ich tun? Und er sagt einfach, glaub an mich, vertrau mir. Und das hilft mir jetzt aber nicht. Das letzte Wunder ist auch schon länger her. Ich brauche jetzt ein Wunder, ich brauche jetzt eine Lösung. Sonst bringt mir der ganze Glaube nichts. Und der Gedanke, das ist doch alles Theorie und funktioniert bei mir einfach nicht, wabert schon wieder so wie so ein Monster im Hintergrund, das nur darauf wartet, dich in den Abgrund der Hoffnungslosigkeit zu stoßen. Merkt ihr, wie nahe wir an den Menschen zur Zeit von Jesus sind? Wie sehr wir ihnen gleichen, wenn Gott nicht nach unserer Vorstellung handelt? Obwohl wir sein Eingreifen, seine Wunder immer wieder hautnah erleben. An dieser Stelle steigen wir nun in den Text ein. Jesus spielt darin nur eine Rolle im Hintergrund in diesem Text, obwohl es um ihn geht. Die menschlichen Meinungen über ihn und der Umgang mit ihm stehen da im Vordergrund und werden thematisiert. Und das wollen wir uns mal angucken. Der Text beleuchtet zwei Bereiche, die Jesus uns aufschließen möchte. Und zwar habe ich das erste überschrieben mit Glaube den Worten Gottes und akzeptiere deine Begrenztheit. Verse 40 bis 43. Von diesen Worten beeindruckt, meinten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Seit wann kommt denn der Messias aus Galiläa, wandten andere ein. Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und aus Bethlehem stammt, dem Ort, wo David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Unsere Wahrnehmung und Logik wird nirgends so herausgefordert wie in der Offenbarung Gottes, in seinen Worten. Damit möchte ich mit keinem Wort sagen, dass diese Offenbarung unlogisch wäre. Das, was wir in der Bibel haben, ist einzigartig und herausragend, dass jedes andere religiöse Buch aus meiner Sicht in den Schatten stellt. Also so wie ich das Wort inzwischen kennengelernt habe, gibt es einfach nichts Vergleichbares. Und dem entspricht auch die Schilderung hier im Vers 40, von diesen Worten beeindruckt. Die Menschen waren wirklich beeindruckt und die Juden waren zutiefst erstaunt, dass er die Schriften so gut kannte. Markus 1, 22 wird es gesagt, er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Sie waren von seiner Lehre überwältigt. Aber Gottes Offenbarung beugt sich in keiner Weise unserer Logik und Wahrnehmung. Gott hatte beschlossen, Jesus in ganz einfachen Verhältnissen aufwachsen zu lassen. Das passt schon mal gar nicht in unser menschliches Konzept hinein. Die Planung der Rettung der Welt, solch ein unglaublich großes, komplexes Vorhaben ohne den entsprechenden Einfluss bei den Mächtigen und Gewaltigen dieser Erde. Das ist für jeden von uns eigentlich unvorstellbar und wir würden das nie so anpacken. Wir müssten erstmal eine große Kampagne starten. Wir machen es ja manchmal bei Evangelisationen so, ne? ist auch gut, ne, dass wir so machen, dass wir einfach versuchen, die Leute zu erreichen, Aufmerksamkeit zu erregen und dann irgendwann zu hoffen, ja, dadurch kommen dann die Leute zu uns und wir können ihnen die Botschaft weitergeben. Und Gott hat es ganz anders gemacht. Und Jesus schlägt dann auch noch in die gleiche Kerbe. Er wählt Jünger aus, ohne jeglichen gesellschaftlichen Einfluss. Und es gibt kein Grußwort des Bürgermeisters, als er in die Öffentlichkeit tritt. Da fängt irgendwo an, keiner weiß so richtig, wo und wie. Plötzlich taucht er auf und dann ist er mal wieder dort und dort. Keiner kann das so richtig fixieren und wahrnehmen, was da geschieht. Er nutzt die Gelegenheiten nicht, wie sie damals noch Ungläubigen, wie seine damals noch ungläubigen leiblichen Brüder meinen, im Vers 3 bis 5 vom Kapitel 7, da sagen sie ihm, jetzt ist das Laubhüttenfest, geh da hin und tu Wunder und dann erreichst du die Menschen. Da sind alle vor Ort und die, die Gott suchen, die sind da und die kannst du so erreichen. Und Jesus sagt, nein, ich gehe nicht dorthin. Und er hat sich auch keine Mühe gemacht, seine Herkunft zu erklären und richtig zu stellen. Diese Frage taucht immer wieder auf, auch hier im Vers 41 bis 42, und spaltet sogar die Meinungen. Und Jesus tut nichts, er erklärt es nicht. Dabei wäre das so relativ einfach gewesen. Also wenn ich mir das so überlege, es wäre eigentlich einfach gewesen, denn er hätte ein paar erklärende Hinweise geben können, Micha 5, da steht es doch mit Bethlehem, das kennen die alle. Und dann noch ein paar erklärende Hinweise wegen Bethlehem und Herodes und so. Und dann wäre das Argument vom Tisch gewesen, ganz einfach. Aber er macht es nicht. Jesus bemüht sich überhaupt nicht, alle unsere Fragen zu erklären, bevor er Glauben fordert. Das ist das Seltsame, das befremdet uns an Jesus. Sondern er hält uns quasi damit einen Spiegel vor Augen. Wenn wir das mal überlegen, warum er das macht, da hält er uns einen Spiegel vor Augen und sagt, nimm doch mal dein Leben realistisch in den Fokus. Mit wie vielen ungeklärten Dingen lebst du und triffst weitreichende Entscheidungen, ohne dass du sie wirklich verstehst. Du steigst in ein Flugzeug zum Beispiel, obwohl du fast nichts von der Technik verstehst und den Wartungszustand nicht kennst, und auch wie der Pilot gerade drauf ist, du weißt nicht, ob er gesund ist oder krank oder so, keine Ahnung. Aber du steigst einfach rein. Aber bei Gott stellst du plötzlich alle möglichen Detailfragen, wenn er dich zu irgendwas auffordert. Dann möchtest du alles verstehen und sagst, bevor du nicht diese Dinge alle geklärt hast, glaube ich nicht an dich. Das sind so viele Bibelstellen, die ich nicht richtig verstehe. Warum Gott all diese schrecklichen Dinge zulässt, das verstehe ich auch nicht. Und warum er auf meine Gebete nicht so antwortet, wie ich es gerade brauche, das ist auch immer wieder ein Problem. Aber Jesus geht nicht darauf ein. Wir sind ja ein Volk von Wissenschaftsgläubigen. Und zwar einer Wissenschaft, die zunehmend ideologische Grundlagen vertritt, muss man ja ein bisschen erschreckend feststellen. Ohne Gott höchstens ein selbstgebasteltes Gottesbild, vages Gottesbild, das in meine Vorstellungen passt. Das geht noch in unserer Gesellschaft so einigermaßen. Ne? Mit der Evolutionstheorie als einzig akzeptiertes Entstehungskonzept, trotz massiver Erklärungsnöte. Mit Gender als befreiendes Konzept der Geschlechtervielfalt und Auflösung jeglicher Normen und Zwänge der Vergangenheit, endlich frei. Und mit einem Wir-müssen-die-Welt-retten-Klimakonzept, das keine alternativen Sichtweisen mehr zulässt. Cancel Culture, Identitätspolitik bestimmen inzwischen die wissenschaftliche Vertretbarkeit bei uns. Das ist unsere Prägung, in der wir leben. Und damit wird uns in den Augen Gottes deutlicher denn je vor Augen geführt, ein Diplom, ein Professoren- oder Doktortitel, ein Masterstudium sind noch lange kein Beweis für das, was stimmt, was Wahrheit ist und was nicht. Ich glaube, das können wir heute so als einigermaßen vernünftige Leute erkennen. Wir verirren uns da zunehmend. Johannes schildert in seinem Evangelium genau solche Zusammenhänge und wie Jesus damit umgeht. Er führt uns genau das vor Augen, was Paulus in Römer 1 über die verirrte Wahrnehmung des Menschen aus Gottes Sicht schildert. Vers 21, Römer 1. Sie fingen an, sich unsinnige Vorstellungen über Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Der Wissenschaftler Isaac Newton hat es auf den Punkt gebracht mit seiner Aussage, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Und deshalb glaube der Offenbarung Gottes und akzeptiere deine Begrenztheit. Da liegt ein Weg, um das zu verstehen, was Jesus dir sagen möchte. Und das Zweite, was hier im Text betont wird, glaube dem Wort Gottes mehr als allem anderen. Vers 44 bis 53. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Als die Männer der Tempelwache ohne Jesus zurückkehrten, wurden sie von den führenden Priestern und den Pharisäern gefragt, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann, rechtfertigten sie sich. Habt ihr euch auch von ihm verführen lassen, herrschten die Pharisäer sie an? Glaubt denn auch nur einer von den führenden Männern oder von den Pharisäern an ihn? Das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt, diese Leute, die verflucht sind. Aber Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, hielt ihnen entgegen, seit wann verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist? Du bist wohl auch aus Galiläa, gaben sie zurück. Forsche in der Schrift nach, dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Daraufhin gingen sie alle nach Hause. Zwei gegensätzliche Reaktionen werden hier geschildert. Zum einen die Reaktion der Tempelwache. Das waren geschulte, erprobte Leute der Tempelpolizei. Das war nicht irgendjemand, so ein paar Leute, so Security, angelernter Security-Leute, sondern das waren geschulte Leute. Die haben das schon lange gemacht. Die waren gewohnt, hart durchzugreifen, um Jesus festzunehmen. Und schon davor, im Vers 32, werden sie losgeschickt, um Jesus festzunehmen. Die kannten genügend selbstüberzeugte Schwätzer, die nur störten in diesem Bereich. Das gab es ja zur Zeit von Jesus auch am laufenden Band, dass da Leute aufgetaucht sind, die alles Mögliche von sich behauptet haben und dann aus dem Tempel entfernt werden mussten. Das waren sie gewohnt, das kannten sie. Und dann passiert im Prinzip das Schlimmste, Vers 46, sie werden allein durch die Worte Jesu zutiefst berührt. Ohne Wunder. Da war kein Wunder. Das waren die Worte Jesu, die sie zutiefst berührt haben. Diese Leute, die das gewohnt waren eigentlich, so Schwätzer, einfach aus dem Tempel zu holen. Und sie sagen, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Sie riskieren kollektiv alles, indem sie ohne Jesus zurückkehren. Kollektiv sind sie zurückgekehrt, die haben alles riskiert. Die Reaktion der Obersten und Pharisäer war so ein Totschlagargument, kann man sagen. Vers 48, glaubt denn auch nur einer von den führenden Männern oder von den Pharisäern an ihn? Dieser selbsternannte Messias hat keine Ausbildung, er hat kein Diplom, keine Anerkennung als Rabbi. Wir sind hier die Wissensinstanz. Wir haben studiert, wir kennen uns aus. Aber ihr, wer seid ihr schon? Ihr kennt das Gesetz nicht, seid ein verfluchtes Volk, sagen sie. Ignorant, ohne uns seid ihr diesen Schwätzern und Volksverhetzern hilflos ausgeliefert. Und da kann man sagen, da steht Betroffenheit versus irrigen Stolz. Das hat sich bis heute nicht geändert. Vor allem auch unter denen, die meinen, sie haben es ja genau studiert. Sie sind eigentlich die Fachleute. Gott warnt uns Menschen davor, schon von alters her seine Offenbarung zu verlassen. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das musst du einfach akzeptieren. So wie du denkst, in den Bezügen, in denen du denkst, das sind nicht die Gedanken Gottes. Und du kommst da auch nicht selber drauf. Du kriegst die Zusammenhänge nicht hin. Du brauchst die Offenbarung von mir. Oder das andere, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Es muss geistlich beurteilt werden. Ich kann es nicht erfassen. Betroffenheit versus irrigen Stolz. Wenn du tatsächlich anfängst, auf Jesus zu hören, dann führt er dich in eine Betroffenheit hinein. Eine Betroffenheit wie diese Tempelwache, die sagt, keiner redet so wie Jesus. Seine Worte werden dein Innerstes, dein Herz berühren. Und er führt dich Schritt für Schritt in eine neue Wahrnehmung hinein, in ein neues Denken, das sich nicht mehr im menschlichen Meinungsdurcheinander verliert. Paulus fasst es ja sehr gut zusammen, Römer 12, Vers 2, ihr kennt diesen Vers wahrscheinlich, ich liebe ihn. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Da setzt Gott an der Wurzel an, die Art und Weise, wie du denkst. Wir haben so viele Art und Weisen, wie wir denken, die sind so automatisch drin. Und da macht Gott einen Stopp und sagt, stopp, versuch mal, dich auf das einzulassen, wie ich mich dir offenbare und hör auf, so zu denken, wie du immer denkst. Denk mal in meinen Kategorien. Fang mal an, das reinzulassen. Und du wirst entdecken, da wird sich vieles ändern bei dir. Ich möchte zum Schluss noch einen zentralen Zusammenhang ansprechen, der dieses ganze Hineinwachsen in die neue Wahrnehmung und Offenbarung Gottes auf den Punkt bringt. Jesus selbst führt die Menschen damals und uns auch in diesem Kapitel 7, Vers 16 bis 17 dorthin. Er sagt, was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Weil er hat ja diese Probleme gehabt, dass die immer gesagt haben, du verkündest Dinge, die stimmen einfach nicht mit dem überein, was wir kennen aus dem Alten Testament. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Und dann kommt, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Und da kehrt er etwas um, was in unserer Logik nicht vorhanden ist eigentlich. Er sagt, du wirst die Wahrheit der Worte Gottes erkennen und erfahren, wenn du bereit bist, das zu tun, was Gott sagt, nicht umgekehrt. Und wir sagen immer, ich möchte erstmal erkennen und dann tue ich das. Ich mache nichts, was ich nicht als richtig erkenne. Und Gott sagt, bei Gottes Reich ist es umgekehrt, wenn du da erkennen willst, dann musst du erstmal das tun, was ich dir sage und dann wirst du erkennen. Und da haben wir unheimlich Probleme damit. Du kannst nicht zuerst alles versuchen zu verstehen und dann so langsam dich darauf einlassen, was er von dir fordert zu tun. Das funktioniert nicht, weil du ganz viele Zusammenhänge nie wirklich verstehen wirst. Dafür ist diese gefallene, dahingegebene Welt viel zu komplex. Und die Faktoren, die bei Gottes Eingreifen in eine von Satan beherrschte Welt eine Rolle spielen, übersteigt jede menschliche Einsicht. Das kriegst du nie zusammen. Das kriegt kein Mensch zusammen, wie komplex das alles ist. Und deswegen sagt Jesus, wenn du dich darauf einlässt, auf das zu vertrauen, was ich dir sage, und wenn du das lebst, dann wirst du erkennen, dass das stimmt, was ich sage. Es wird dich herausführen aus dieser komplexen Verlorenheit, in der wir drinstecken. Sobald du bereit dazu bist, dem Willen Gottes zu folgen, seinen Worten den absoluten Vorrang zu geben, gegenüber allem anderen, dann wirst du erkennen, dass diese Worte aus der Ewigkeit kommen und dein Leben auf ein Level bringen, das du nie erwartet hast. In etwas anderen Worten sagt Jesus zu dir, ich habe das mal in so vier Sätze ein bisschen zusammengefasst, so aus meiner Sicht natürlich, vielleicht hilft es dir. Kehr um und glaube meinen Worten mehr als allen menschlichen Worten. Das heißt immer wieder, dieses Umkehren. Du denkst, du planst, du reagierst und Jesus sagt immer wieder, kehr um und orientier dich zuerst an dem, was ich dir sage. Such zuerst danach und dann handle. Vertraue meinen Zusagen mehr als der Stimme deines Herzens. Das ist ganz schön schwierig, ne? Die Stimme unseres Herzens, die ist sehr stark. Das ist das, was ich empfinde und was mich dann auch leitet, zu reagieren. Und er sagt, vertraue meinen Zusagen mehr. Und oft gibt's Dinge, da kannst du so rein aus dem Gefühl heraus gar nicht diesen Zusagen trauen. Da ist nichts zum Hoffen. Da ist nichts, was dir zeigt, dass da eine Änderung kommt oder dass da Gott eingreift. Da ist nichts. Und Gott sagt dir, mach's trotzdem. Und dann bist du herausgefordert, das zu machen. Und dann sagt er, wenn du das machst, dann wirst du mich erfahren. Praktiziere das Doppelgebot der Liebe in der richtigen Reihenfolge. Also einfach, dass du Gott wirklich von ganzem Herzen liebst, weil sonst kannst du deinen Nächsten nicht lieben. Wenn du zu dieser Liebe findest, dass Gottes Liebe in dich hineinströmt, ne, er liebt dich ja immer zuerst. Seine Liebe ist immer Aktion und deine ist immer Reaktion. Und wenn das funktioniert, dann kannst du das andere auch machen. Aber du kannst nicht den Nächsten lieben, wenn du Gott nicht liebst. Es geht nicht. Und dann lass dein Denken ständig von meinen Worten erneuern. Lebenslanger Prozess. Ich schließe mit einer WhatsApp-Nachricht einer Frau, die uns kürzlich erreichte und die Schlimmes erlebt hat. Ziemlich viel Dinge gleichzeitig sind bei ihr, haben nicht mehr funktioniert. Und sie wurde bewusstlos aufgefunden und dann ins Krankenhaus gebracht. Eigentlich wäre sie schon tot gewesen. Und dann hat sie uns vor ein paar Wochen geschrieben, und das finde ich so genial, aus dem Krankenhaus heraus, ich lese gerade das Neue Testament, das macht mich richtig glücklich. Das habe ich noch nie erlebt. Ich denke, Gott will mir zeigen, dass er an mich denkt. Das ist ein tolles Gefühl. Am tiefsten Punkt angekommen. Und dann liest sie das Wort Gottes und dann macht sie das richtig glücklich, weil da das Leben drin ist, weil da der Weg drin ist, um das zu erkennen, was Gott für jeden Menschen bereitet hat, wo ihn herausholen möchte und orientieren möchte. Die Offenbarung, das Wort Gottes, welcher Wahrnehmung gibst du Raum? Der althergebrachten menschlichen oder der neuen göttlichen, die Jesus selbst dir öffnet. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns herausholst aus unserer menschlichen Sicht. Du weißt, wie wir gefangen sind da drin, wie schwierig das ist für uns, nicht menschlich zu denken. Wie schwierig es ist, gerade dort, wo wir herausgefordert sind, wo wir nicht sehen, wo wir manchmal nur Probleme sehen und wo wir so viel Leid und Not sehen in dieser Welt, so viel Chaos. Und wir uns fragen, Herr, wo bist du? Und es bedrückt uns, Herr, es zieht uns manchmal so richtig runter. Und du möchtest uns den Zugang schenken, den du auch damals schon den Menschen schenken wolltest, dass sie erkennen, dass deine Worte wahr sind und dass deine Worte zum Heil führen, zur Erlösung, dass deine Worte herausführen aus unserer menschlichen Begrenztheit hin zu dem, dass wir deine Herrlichkeit erkennen, deine Größe, dass wir merken, wie du wirklich uns glücklich machst, indem wir uns auf das einlassen, was du uns sagst und wo du uns Anleitung schenkst. Hilf uns dabei, Herr, dass wir dem immer mehr Raum geben, damit du dieses Licht in uns zum Strahlen bringen kannst, das du verheißen hast, diese Quellen zum Überfließen bringen lassen kannst, wie du es gesagt hast. Herr, danke, dass wir dich immer wieder neu einladen dürfen, unser Leben in deine Hand zu nehmen und es zu orientieren, dass wir herauskommen aus unseren menschlichen Reaktionen hin zu dem, was du uns an wunderbaren Entwicklungen schenken möchtest. Hab Dank dafür, Herr. Hab Dank für deine Wahrheit, dass wir sie bestätigt finden, dort, wo wir uns darauf einlassen. Amen.